Ich grüße euch ganz herzlich an diesem Sonntag zu unserem Gottesdienst. Schön, dass wir auf diesem Weg miteinander verbunden sein können und gemeinsam auf Gottes Wort hören. Mein Name ist Tobias Schur, ich bin Gemeinschaftspastor im Schönbuch-Altbezirk und ich wohne mit meiner Familie in Neuenhaus. Bevor wir in unseren heutigen Bibelabschnitt einsteigen, möchte ich gerne zu Beginn mit uns beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du ein lebendiger Gott bist. Dass du ein Gott bist, der mit uns reden möchte. Herr, du hast dich in deinem Wort gezeigt, sodass wir dich erkennen können, dass wir erkennen können, wer du bist. Herr, du lädst uns ein, uns immer wieder neu auf dich auszurichten. Ich bitte dich, dass du jetzt diese Zeit nutzt, um zu uns zu reden, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir hören können, wie Jünger hören. Herr, du kennst unsere Nöte, unsere Herausforderungen. Herr, du weißt um Leid, um Krankheit, um Tod, um Dinge, die uns beschweren. Aber du kennst auch unsere Freuden, unsere Erfolge. Herr Jesus, und du möchtest überall dabei sein. Du möchtest unser Leben prägen. Und ich bitte dich, Herr, dass du diese Zeit jetzt nutzt, um zu uns zu reden. Danke für deine Gegenwart. Amen. Als Jesus damals nach seiner Auferstehung seine Jünger begegnet ist, da war einer von den Jüngern nicht dabei, der Jünger Thomas. Die anderen Jünger, die waren verständlicherweise völlig überwältigt von ihrer Erfahrung, von der Begegnung mit Jesus, und Thomas, dem ging es ganz anders. Er sagte, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe, und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, so kann ich es nicht glauben. Der Thomas, der war hin und her gerissen. Er sah die Freude der anderen, aber er merkte, ich kann es nicht glauben. Und Jesus? Jesus, der ließ seinen Jünger 8 Tage lang warten. Und dann nach 8 Tagen ist er wieder, seine Jünger erschienen, und diesmal war Thomas dabei. Und dann sagt Jesus zu diesem Thomas, du Thomas, reich mir deine Finger, reich mir deine Hände und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und das hat Thomas völlig verändert. Der Unglaube in seinem Herzen, der wich, und er antwortete voller Freude, mein Herr und mein Gott. Jesus wusste um die Not seines Jüngers. Er wusste, wie sehr sich Thomas danach sehnt, dass er an ihn glauben kann. Und Jesus begegnet diesem Thomas und er findet Glauben. In dem Bibelabschnitt, der in unserem Predigtplan heute für die Predigt vorgesehen ist, Matthäus 12, Vers 38 bis 50, da lesen wir von einer Situation, die hat gewisse Parallelen zur Geschichte von Thomas. Das sind Menschen, die fordern auch oder die wollen auch an Jesus glauben. Sie fordern sogar ein Zeichen von ihm. Und doch reagiert Jesus irgendwie ganz anders, als er das bei Thomas gemacht hat. Jesus ist nicht bereit, ein Zeichen zu geben. Vielmehr tadelt er die Menschen in dieser Situation für ihren Unglauben. Und er macht ihnen deutlich, wie gefährlich dieser Unglaube ist. Von dieser Gefahr des Unglaubens handelt unser ganzer Predigttext. Auch wenn er 3 Abschnitte enthält, die irgendwie ganz unterschiedlich auf den ersten Blick erscheinen. Aber dieses Thema Unglaube, das zieht sich durch unseren Abschnitt hindurch. Und ich lese uns jetzt die Verse aus Matthäus Kapitel 12, ab Vers 38. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Ein böses, ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe, mehr als Jona ist hier. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich herausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. So wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Als er aber noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Und es sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Die Forderung nach einem Zeichen, die Worte von Jesus über die Dämonen und der Umgang von Jesus mit seiner Familie. 3 unterschiedliche Abschnitte und doch sehen wir in allen 3 Abschnitten, wie Jesus mit Unglaube umgeht, wie er ihn erkennt, wie er die Gefahr aufzeigt und wie er dazu einlädt, den gefährlichen Unglaube zu überwinden und ihm nachzufolgen. Ich möchte mit euch anhand von 3 Hauptgedanken durch diese Verse gehen und hoffe, dass sie uns deutlich machen, wie relevant diese Verse auch für unser eigenes geistliches Leben sind. Gedanke 1, Unglaube ist mächtig. Gedanke 2, Unglaube macht hilflos. Und Gedanke 3, Unglaube verhindert eine echte Beziehung zu Gott. Also Unglaube ist mächtig, Unglaube macht hilflos und Unglaube verhindert eine echte Beziehung zu Gott. Zunächst, Unglaube ist mächtig. Jesus trifft in diesem Abschnitt wieder mal auf eine ganze Gruppe von Schriftgelehrten und Pharisäern. Wahrscheinlich meint Matthäus damit, dass es eben Schriftgelehrte waren, also Bibellehrer, die der religiösen Gruppe der Pharisäer angehörten. Immer wieder hatte Jesus ja mit dieser Gruppe zu tun und die Pharisäer waren nicht gerade gut, auf Jesus zu sprechen. Einige Verse davor berichtet uns Matthäus, wie die Pharisäer angefangen haben zu überlegen, wie man denn Jesus am geschicktesten aus dem Weg schaffen kann. Und jetzt kommt wieder eine Gruppe zu Jesus und die kommen mit einer ganz deutlichen Forderung, wir wollen ein Zeichen. Und das ist eine wirklich überraschende Forderung. Man könnte fragen, hat Jesus nicht die ganze Zeit Zeichen getan? Er hat Menschen geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat andere Wunder getan. Aber offensichtlich war es für diese Gesprächspartner von Jesus nicht genug. Sie wollten gerne ein Zeichen, das vielleicht wie so eine göttliche Bestätigung war oder ein Zeichen, das ihrer Prüfung standhalten würde. Vielleicht hofften sie auch irgendwie drauf, dass Jesus kein Zeichen geben würde, damit sie in ihrer Ablehnung Jesus gegenüber bleiben konnten. Tief in ihrem Herzen waren sie nämlich davon überzeugt, dass Jesus ein Lügner ist. Sie waren davon überzeugt, dass Jesus mit dem Teufel im Bund steht und sie suchten nur nach Bestätigungen, um in ihrer Überzeugung zu bleiben. Eine absolut traurige Haltung. Dabei hatten sie doch Wunder über Wunder gesehen. Sie hatten die gewaltige Verkündigung von Jesus gehört, aber sie blieben bei ihrer Ablehnung. Sie blieben in ihrem Unglauben und auch in ihre Vorurteile sitzen. Diese Haltung wird sehr deutlich, wenn wir uns eine Diskussion anschauen, die es unter den Pharisäern mal gab. In Johannes 7, Vers 40 bis 52 wird davon berichtet, wie einige von den Pharisäern von Jesu Predigt angesprochen waren. Und sie kamen ins Nachdenken und haben überlegt, könnte da nicht was dran sein, dass Jesus wirklich der Messias ist. Aber diese Gedanken wurden sofort im Keim erstickt. Und zwar mit einem ganz schlichten Argument. Das Argument war, Jesus kommt doch aus Galiläa und der Messias wird nicht aus Galiläa kommen. Das Argument an sich war richtig. Der Messias sollte in Bethlehem geboren werden. Steht in Micha 5, Vers 1. Für viele Pharisäer war das genug, um Jesus abzulehnen. Sie waren nicht bereit, weiter nachzuforschen. Sonst hätten sie sofort gemerkt, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Sie wollten sich gar nicht ernsthaft mit Jesus auseinandersetzen. Sie suchten nur weitere Gründe für ihren Unglauben und für ihre Ablehnung. Sie kommen also mit ihrer Frage zu Jesus und wir merken, dass Jesus sie durchschaut. Er sagt ihnen ganz klar, wie schlimm es um ihr Herz bestellt ist. Und er gibt ihnen gleichzeitig eine wunderbare Antwort. Jesus lehnt nämlich ihre Forderung nach einem Zeichen schlichtweg ab. Und gleichzeitig kündigt er ihnen an, dass sie ein Zeichen bekommen werden. Allerdings ein ganz anderes Zeichen. Das Zeichen, von dem Jesus spricht, ist nichts anderes als sein Tod und seine Auferstehung. Und diesen Tod und die Auferstehung verknüpft er mit der Geschichte von Jona aus dem Alten Testament. Die Geschichte kannten alle. Gott selbst war es, der seinen Prophet damals aus einer Situation gerettet hat, die eigentlich nicht zu überleben war. Gott hat Jona aus dem Bauch des Fisches geholt oder aus dem Bauch des Wals oder was immer das für ein Fisch war. Und Gott hat dafür gesorgt, dass Jona überlebt und dass er seinen Auftrag zu Ende gebracht hat. Ich finde es sehr interessant, wie Jesus hier über den Propheten Jona spricht. Für Jesus ist es überhaupt keine Frage, dass Jona wirklich im Bauch des Fisches war. Genauso wirklich, wie Jesus dann später gestorben ist, bevor er wieder lebendig wurde. Und wer sollte genauer wissen, was mit Jona geschehen ist, als Jesus, der Sohn Gottes? Das Zeichen, das Jesus seine Gesprächspartner in Aussicht stellt, ist sein eigener Tod. Sie werden erleben, wie Jesus umgebracht wird. Und dann am dritten Tag werden sie hören, dass Jesus wieder von den Toten auferstanden ist. Werden sie dann glauben? Die meisten werden es nicht tun. Auch dann werden sie versuchen, Antworten oder Ausreden zu finden, damit sie eben nicht glauben müssen. Jesus weiß ganz genau, dass die Pharisäer nicht mit der Sehnsucht kommen, wirklich zum Glauben zu finden. Sie sind ganz anders als Thomas, der sich danach gesehnt hat, zu glauben. Sie wollen ihre Ablehnung von Jesus noch festigen. Dieses, ich nenne es mal, gespielte Interesse an Jesus finden wir heute immer noch. Nicht jeder, der uns eine Frage über Jesus oder den christlichen Glauben stellt, hat wirklich Interesse. Manchmal haben solche Fragen nur das Ziel, den Glauben an Jesus lächerlich zu machen oder Christen bloßzustellen. Und manchmal fällt uns das ganz schön schwer auseinanderzuhalten, wie solche Fragen gemeint sind, weil wir eben nicht in die Herzen von Menschen hineinschauen können. Jesus dagegen hat überhaupt kein Problem, weil er die Herzen der Menschen genau kennt. Er wusste genau, was die anderen dachten. Er wusste, dass die Fragen nicht aus einem Herzen kamen, das den Wunsch hatte, wirklich Jesus kennenzulernen. Sie waren voller Unglaube. Sie benutzten alles, was sie konnten, gegen Jesus. Unglaube sucht eben nicht die Wahrheit. Er versucht, die Wahrheit mit allen Mitteln zu unterdrücken oder zu umgehen. Jesus sieht diesen Unglauben und er nimmt jetzt Beispiele aus dem Alten Testament, um den Pharisäern deutlich zu machen, wie groß ihr Unglaube eigentlich ist und in was für einer gefährlichen Situation sie sich befinden. Wir müssen ja sehen, dass die Pharisäer diejenigen waren, die es mit Gottes Geboten ganz genau genommen haben. Sie haben sich ganz, ganz viel Mühe gegeben, um auch die kleinsten Vorschriften einzuhalten. Sie versuchten gut zu sein. Doch Jesus sagt ihnen im Gegenteil, ihr seid böse, ihr brecht den Bund, den Gott mit euch geschlossen hat. Und um dies zu unterstreichen, nimmt Jesus jetzt Beispiele aus dem Alten Testament. Von Jona und seinem Aufenthalt im Bauch des Fisches hat Jesus ja schon gesprochen. Jetzt tauchen noch die Menschen von Ninive auf, denen Jona predigen sollte. Vers 41. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe, hier ist mehr als Jona. Ninive war damals eine riesige Stadt. Es hat Tage gedauert, um durch diese Stadt zu kommen. Ninive war eine ganz zentrale Stadt im alten Assyrien. Und Jona hatte den Auftrag von Gott gekriegt, geh nach Ninive und erzähl dieser Stadt, den Menschen dort, dass Gottes Gericht auf sie wartet. Ruf sie auf, umzukehren. Und Jona hatte überhaupt kein Interesse daran, dass Ninive umkehrt. Er wollte nicht, dass Gott dieser Stadt gnädig ist. Er wollte, dass Gott die Stadt vernichtet. Es waren schließlich die Feinde von Israel. Sie waren eine Bedrohung und Jona wollte nichts mit diesen Menschen zu tun haben. Aber Gott ließ Licht locker und wir kennen die Geschichte. Jona ging erst diesen Umweg durch den Magen des Fisches, bis er nach Ninive kam. Und dann lief er durch die Stadt und er hat gepredigt, tut Buße, kehrt um. Und die ganze Stadt, angefangen vom König, ist umgekehrt. Der König hat sogar ein Gesetz erlassen, das befohlen hat, dass alle Buße tun müssen. Und Gott war gnädig. Er hat die Stadt verschont und Jona war sauer über Gottes Gnade. Also die Menschen von Ninive glaubten der Botschaft von Jona und kehrten um. Eine ganz schlichte Botschaft. Kehrt um oder Gottes Gericht kommt. Keine Zeichen, keine Wunder. Einfach nur Worte von einem mürrischen Propheten, der eigentlich gar nicht wollte, dass die Stadt umkehrt. Aber die Menschen haben gemerkt, hier redet Gott zu uns. Und er möchte, dass wir umkehren. Und sie haben Buße getan. Und was sagt Jesus zu den Pharisäern? Unter euch ist jemand, der ist viel größer als Jona. Und ihr habt nicht nur gewaltige Wunder gesehen. Wunder über Wunder, Heilungen. Jesus sagt, ich bin mehr als Jona. Und die Pharisäer wussten genau, dass Jesus den Anspruch hatte, mehr zu sein als nur ein Prophet. Jesus hat den Anspruch, der Messias zu sein, der Sohn Gottes. Jesus hat die Menschen zur Umkehr aufgefordert und sie haben es abgelehnt. Und im Gericht werden die Menschen von Ninive aufstehen. Sie haben der Botschaft von dem ärgerlichen Propheten geglaubt. Sie haben erkannt, dass Gott sie warnte und sind umgekehrt. Wie viel mehr Grund hätten die Menschen damals zur Zeit Jesu gehabt, umzukehren. Sie haben den Sohn Gottes erlebt, seine Liebe, seine gewaltigen Zeichen, seine Botschaft, aber sie blieben bei ihrem Unglauben. Und nicht nur die Leute von Ninive werden aufstehen, auch die Königin des Südens wird auftreten. Die Königin des Südens ist niemand anderes als die Königin von Saba, die zur Zeit von König Salomo gelebt hat. Diese Königin hatte vom Reichtum von Salomo gehört und von seiner Weisheit. Salomo hatte ja von Gott sozusagen einen freien Wunsch bekommen. Gott hat gesagt, bitte darum, was ich dir geben soll, Salomo, und ich werde es dir geben. Und die Bitte von Salomo war, Herr, bitte gib mir Weisheit, damit ich dieses Volk regieren kann. Und Gott hat diese Bitte erhört und hat zu Salomo gesagt, ich werde dir Weisheit geben, wie sie vor dir und nach dir nicht mehr zu finden sein wird. Von diesem König, von diesem weisen König Salomo, hatte die Königin von Saba gehört. Und sie hat sich auf den Weg gemacht, um Salomo zu treffen, um Gottes Weisheit zu sehen, die in Salomo sichtbar wurde. Es war eine lange Reise, es war eine gefährliche und es war eine mühsame Reise. Aber es war ja so wichtig, diesem König zu begegnen, dass sie sich auf den Weg gemacht hat. Sie wollte es wissen. Und dabei ging es nur um Salomo, nur in Anführungsstrichen. Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, ist viel mehr als Salomo. Diese Haltung hätte sich Jesus gewünscht, dass die Pharisäer danach Sehnsucht haben, ihn wirklich zu erkennen. Die Pharisäer hatten alles vor sich. Sie hatten die ganzen Prophezeiungen über Jesus vor sich. Sie hätten nachprüfen können, wer Jesus ist, wo er herkommt. Sie hätten darüber staunen können, wie viele Prophezeiungen bei Jesus in Erfüllung gegangen sind. Aber sie taten es nicht. Sie waren in ihrem Unglauben gefangen. Die Menschen von Ninive hörten das Wort von Jona, sie kehrten um. Die Königin von Saba hörte von der Weisheit von Salomo und machte sich auf den Weg. Und die Zeitgenossen von Jesus? Sie hörten die wunderbare Botschaft, sie sahen die gewaltigen Wunder und sie lehnten ihm zum Großteil ab. Seht ihr, welche Macht Unglaube hat? Auch die klarsten Hinweise werden ignoriert oder umgedeutet, nur damit man Jesus nicht als den annehmen muss, der er ist. Die größten Wunder können passieren und Menschen verändern sich nicht. Jesus spricht einmal in einem Gleichnis von dieser Macht des Unglaubens. Im Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus, das uns in Lukas 16 berichtet wird. Im Gleichnis ist es so, dass diese beiden Männer sterben. Der reiche Mann ist in der Hölle und Lazarus in Abrahams Schoß, also irgendwie im Himmel. Der reiche Mann sorgt sich um seine Brüder, die noch leben, und er bittet, dass Lazarus von den Toten zurückkehren und seine Brüder warnen soll. Aber die Antwort, die er bekommt, gefällt ihm gar nicht. Die Antwort ist, sie sollen auf Mose und die Propheten hören. Das heißt, sie sollen auf das hören, was Gott in seinem Wort gesagt hat, und sollen sich danach richten. Der reiche Mann ist aber nicht zufrieden. Er bittet nochmal und betont, aber wenn doch einer von den Toten wiederkommt, dann werden sie hören. Und die zweite Antwort, die er dann bekommt, die zeigt die Macht des Unglaubens. Lukas 16, Vers 31. Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Wer nicht bereit ist, auf das Wort Gottes zu hören, wird sich auch nicht vom größten Wunder überzeugen lassen. Nach der Auferstehung von Jesus haben leider viele Menschen bewiesen, wie wahr diese Worte von Jesus sind. Jesus muss seinen Gesprächspartnern sagen, ihr seid so in eurem Unglauben gefangen. Unglaube ist gefährlich und breitet sich im Leben von Menschen mächtig aus. Aber Unglaube ist noch mehr. Jesus zeigt in den nächsten Versen an einem Vergleich, wie hilflos Unglaube macht. Und das ist der zweite Gedanke. Also Gedanke 1 war, Unglaube ist mächtig. Gedanke 2, Unglaube macht hilflos. Ich lese uns nochmal Vers 43 bis 45. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich herausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. So wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Dieser letzte Satz ist hier ganz wichtig, weil uns Jesus damit die Verbindung zum Vorhergehenden zeigt. Er hat auch vorher schon von dem bösen Geschlecht gesprochen, also von dieser Generation, die Jesus, den Messias, ablehnte. Jesus macht wieder deutlich, was auf dem Spiel steht, wenn es um Unglaube geht. Er spricht von einem Menschen, der von einem Dämon besessen war und wieder frei wurde, so wie es eben viele Menschen erlebt haben zur Zeit von Jesus, die dämonisch besessen waren und die Jesus befreit hat. Aber Jesus redet dann weiter von einem Mensch, der beschließt, Jesus eben nicht nachzufolgen, nicht an Jesus zu glauben, sondern einfach für sich weiter zu leben, eben im Unglauben zu bleiben. Und Jesus sagt sehr deutlich, ein solcher Mensch ist diese bösen geistlichen Mächte völlig hilflos ausgeliefert. Er wird erleben, dass seine Befreiung sehr bald wieder vorbei sein wird und dass es ihm schlimmer geht als vorher. Was will Jesus den Pharisäer jetzt mit diesem Vergleich sagen? Die allermeisten von ihnen waren ja wahrscheinlich nicht dämonisch besessen. Oder wie kann Jesus diese Wahrheit in Vers 45 auf die ganze oder auf das ganze böse Geschlecht ausweiten? Auch hier finden wir die Antwort, wenn wir vom Thema Unglaube herkommen. Jesus warnt in diese Verse davor, in diesem Abschnitt, wie geistlich hilflos Unglaube macht. Er will damit sagen, wenn ihr mich ablehnt, dann werdet ihr für alle möglichen Verführungen des Bösen offen sein und ihr habt keine Kraft, euch zu wehren. Euer Unglaube macht euch zur leichten Beute. Wie ein Haus, das wunderschön gereinigt und renoviert ist, aber bei dem die Türen sperrangelweit offen stehen, sodass jeder reinkommen kann. Unglaube ist also nicht irgendeine bemerkenswerte, kritische Haltung, als die er manchmal verkauft wird. Eine kluge Haltung, die sich der vermeintlich aufgeklärte Mensch angeeignet hat, mit der er alles hinterfragt. Nein, Jesus sagt, Unglaube ist eine Gefahr, weil er so mächtig in unserem Leben wirkt und verschlossen macht für die Wahrheit des Evangeliums, für die Wahrheit Gottes. Und Unglaube ist eine Gefahr, weil er uns hilflos macht gegen die Angriffe und Täuschungen des Bösen. Wir halten uns dann vielleicht für ganz besonders kritisch und selbstbestimmt, aber schlussendlich sind wir ein offenes Haus für die Verführungen des Teufels. Unglaube macht hilflos. Das ist der zweite Gedanke, in den uns Jesus in unsere Verse mit hineinnimmt. Und dann schließt er noch eine dritte Wahrheit über den Unglauben an. Und das sind die letzten Verse in unserem Abschnitt. Unglaube verhindert eine echte Beziehung zu Gott. Ich lese uns nochmal die letzte Verse von unserem Predigtext vor, ab Vers 46. Als er aber noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Und es sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Plötzlich taucht die Familie von Jesus auf. Viele Ausleger gehen davon aus, dass Josef zu der Zeit schon gestorben war, sodass eben nur Maria und die Brüder von Jesus aufgetaucht sind. Und wir wissen, dass die Familie von Jesus ihm durchaus kritisch gegenüberstand. In Markus 3, Vers 20 lesen wir, dass seine Familie ihn wieder nach Hause holen wollte, weil sie davon überzeugt waren, dass Jesus irgendwie spinnt. Und in unserem Abschnitt erzählt uns Matthäus auch nicht, was die Familie von Jesus mit ihm eigentlich bereden wollte. Es geht ihm um was anderes. Es ist Matthäus wichtig zu berichten, was Jesus über eine echte Beziehung zu Gott sagt, was er über echten Glauben sagt. Das war ja immer wieder ein Thema, das die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten. Sie waren ja ganz tief davon überzeugt und auch stolz darauf, dass sie die wahren Nachkommen von Abraham sind, dass sie wirklich zu Gottes Familie gehören. Aber Jesus hat es immer wieder in Frage gestellt. Er hat sie immer wieder herausgefordert und hat gesagt, bildet euch nichts auf eure Abstammung ein, sondern lebt euer Leben so, dass man erkennen kann, dass ihr wirklich zu Gottes Familie gehört. Denn darauf kommt es schlussendlich an. Ein Leben im Vertrauen auf Gott, ein Leben, das von Glauben geprägt ist, wird immer auch daran sichtbar, wie es im Blick auf Gottes Gebote gelebt wird. Unglaube äußert sich eben auch ganz konkret darin, dass man das ablehnt, was Gott sagt. Dass man seine Gebote ignoriert. Und diesen Vorwurf musste Jesus seine Gegner immer wieder machen. Jesus forderte sie immer wieder zur Umkehr auf, aber viele der Pharisäer dachten, uns kann er damit ja nicht meinen. Wir strengen uns an, wir leben so gut, wir versuchen Gottes Regeln zu halten, wir haben sogar noch mehr Regeln oder sie noch irgendwie genauer gefasst. Wir sind doch eigentlich ganz gerecht vor Gott. Aber Jesus blickt hinter die Fassade. Er sieht genau, wie es im Innern aussieht. Und da sieht er Stolz, er sieht Neid, er sieht Lieblosigkeit, er sieht Gleichgültigkeit. Er sieht, dass die Pharisäer genauso Sünder waren wie alle anderen Menschen auch. Jesus entdeckte immer wieder großen Unglauben. Den Unglauben, der die Beziehung zu Gott unmöglich macht. Den Unglaube, der die Beziehung zu Jesus, dem Sohn Gottes, unmöglich macht. Den Unglaube, der eben nicht bereit war, Gott um Vergebung zu bitten und ein neues Leben mit ihm anzufangen. Unglaube ist mächtig. Unglaube macht hilflos. Und das dritte, Unglaube verhindert eine echte Beziehung zu Gott. Unglaube ist also wirklich gefährlich. Das macht uns Jesus in unserem Abschnitt deutlich. Aber was bedeutet das für unser Leben heute? Wir haben ja irgendwie unterschiedliche Arten von Unglaube gesehen. Vielleicht sagst du ja, ich kann die Pharisäer eigentlich ganz gut verstehen. Mir ist das mit Jesus alles irgendwie zu extrem. Jesus hat ja gute Sachen gemacht, aber das Ganze mit Sohn Gottes und dass wir nur durch ihn gerettet werden, das finde ich übertrieben. Ich finde Jesus gut und nett und manche von seinen Geboten halte ich auch für sinnvoll, aber mehr nicht. Also ich glaube so ein bisschen. Wenn das deine Haltung zu Jesus widerspiegelt, dann muss ich dir sagen, du bist auf einem ganz gefährlichen Weg, weil du nicht bereit bist, dich wirklich auf Jesus einzulassen. Ein bisschen Glaube geht eben nicht. Das Anliegen von Jesus war nie, dass er eben auch ein paar gute Gedanken zur Menschheitsgeschichte beisteuert, dass er irgendwie ein bisschen was zur Entwicklung der Welt beiträgt. Nein, das Anliegen von Jesus, der Auftrag von Jesus und sein Ziel war es, in diese Welt zu kommen, um uns Menschen zu retten, um unsere Schuld zu tragen, damit wir unser Leben vor Gott wieder leben können, damit wir vor Gottes Gericht bestehen können. Aber damit das in unserem Leben geschieht, müssen wir ihm vertrauen, müssen wir Jesus als unseren Gott und als unseren Retter annehmen. Dann wird unser Leben neu. In Johannes 1, Vers 12 lesen wir das so. Da wird über Jesus geschrieben, so viele ihn, also Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also nur wer Jesus vertraut, wer ihn in sein Leben aufnimmt, der darf Kind Gottes sein. Der ist es, der an Jesus glaubt. Also bitte rede dir nicht ein, dass ein bisschen Glaube schon gut ist. Es ist nichts anderes als fromm angemalter Unglaube. Jesus lädt dich ein, mach ganze Sache mit mir. Dann wird dein Leben neu und du wirst vor Gott bestehen können. Aber wir haben auch noch eine andere Gruppe gesehen. Das sind Menschen, die haben von sich behauptet, Jesus, wir gehören wirklich zu dir. Wir sind deine Verwandtschaft. Und Jesus hat ja ganz deutlich gemacht, echte geistliche Verwandtschaft zeigt sich darin, ob ein Mensch bereit ist, das zu tun, was Gott sagt. Ein bekannter Vers aus dem Johannesevangelium bringt es sehr scharf auf den Punkt. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Echter Glaube hat immer Auswirkungen auf unser Leben und wird in unserem Leben sichtbar. Aber was würde Jesus dann zu uns sagen, wenn wir auf der einen Seite betonen, dass wir zu ihm gehören, dass wir an ihn glauben und auf der anderen Seite nicht bereit sind, unser Leben nach dem zu richten, was Gott uns in seinem Wort sagt? Vielleicht haben wir ja scheinbar gewichtige Gründe. Zum Beispiel, das kann man doch heute nicht mehr so sehen. Unsere Welt hat sich doch verändert. Oder wenn ich so leben würde, Was würden dann meine Freunde sagen? Ich würde überhaupt nicht mehr dazu passen. Oder vielleicht, wenn ich das ernst nehmen würde oder genau nehmen würde, dann wird sich ja mein Leben ganz schön verändern und das will ich nicht. Ich glaube nicht, dass Jesus das als reflektierten Glauben ansehen würde. Er würde uns sagen, wer den Willen meines Vaters tut, der ist mein Bruder, meine Schwester oder meine Mutter. Er würde uns warnen, hör auf diesem Weg des Unglaubens unterwegs zu sein und kehre endlich zu mir um. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Und dann habe ich da noch eine dritte Gruppe vor Augen. Die sich vielleicht sehr gut mit Thomas, dem Jünger, identifizieren können. Die sagen, ja, ich glaube an Jesus, aber ich merke immer wieder, wie mein Glaube angefochten ist, wie ich ins Straucheln komme, wie auch Zweifel da sind. Aber ich habe eine tiefe Sehnsucht, Jesus wirklich zu begegnen. Und ich ringe darum, dass mein Vertrauen wächst. Hier dürfen wir sehen, wie Jesus uns einlädt, zu ihm zu kommen, so wie er Thomas eingeladen hat. Jesus stößt Thomas nicht weg. Er macht seine Arme auf und sagt, Thomas, komm, du darfst mir begegnen. Du musst nicht im Unglauben bleiben. Jesus muss Thomas auch keine Zeichen geben. Er zeigt ihm einfach, wer er ist. Jesus macht seine Hände auf. Jesus selbst ist das Zeichen. Der Messias, der sich auch für die Schuld von Thomas ans Kreuz schlagen ließ. Der Sohn Gottes, der auch für Thomas den Tod besiegt hat. Und der Unglaube fiel von Thomas ab. Mein Herr und mein Gott. Das war das tiefe Glaubensbekenntnis von Thomas. Jesus hat Thomas eingeladen zu kommen und er lädt auch uns ein. Ich finde das so befreiend, dass ich auf diese Art zu Jesus kommen darf. Mit meiner Not, mit meinen Fragen, mit meinen Zweifeln, mit meiner Schuld, auch mit meinem Unglauben, dass wir rufen dürfen, so wie der Vater in der Jahreslosung in diesem Jahr. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich wünsche uns, dass wir das erfahren dürfen, dass wir Jesus begegnen. Vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht wieder ganz neu. Und dass wir dann merken, wie in der Begegnung mit Jesus, im Gebet, im Bibellesen, wie der Unglaube verschwindet, wie unser Glaube ganz neu tiefe Wurzeln schlägt, weil wir eben neu erkennen dürfen, wie wunderbar und wie herrlich dieser Jesus ist. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, vielen Dank, dass du ein Gott bist, der unsere Herzen immer wieder berührt. Herr, ich danke dir so, wie du mit diesem Thomas umgegangen bist, dass du ihn nicht weggestoßen hast, sondern dass du seine Not gesehen hast und dass du dich ihm gezeigt hast. Herr, und ich bitte dich für jeden von uns, dass wir dir begegnen dürfen. Herr, dass wir sehen, wie du wirklich bist. Dass wir deine Liebe sehen, deine Geduld, deine Gnade, deine Vergebungsbereitschaft. Herr, ich bitte dich, dass du den Unglaube aus unserem Herzen nimmst, dass du unsere Herzen immer wieder aufmachst und unseren Glauben stärkst, sodass wir dir von ganzem Herzen vertrauen können, dass wir dir nachfolgen. Herr, bitte gib du uns immer wieder die Kraft, gehorsam zu sein. Gib uns den Mut, umzukehren. Und schenk doch, dass wir wirklich dir von Herzen nachfolgen. Herr, danke, dass du uns auf den besten Weg einlädst, den es überhaupt gibt, den Weg hinter dir her. Amen. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche. Eine Woche, in der ihr Jesus begegnen dürft. In der ihr merkt, wie Jesus euren Glauben stärkt. Seid Gott befohlen.